Service bitte. Hello, 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 my friends. Welcome back. Service bitte. Neue Episode mit Andrea Groder. Andrea ist Trendforscherin, Keynote-Speakerin, schreibt Bücher und ist Trainerin und sorgt dafür, dass einige von unseren Kollegen da draußen einen exzellenten Service am Gast machen. Man kann richtig Abend nach Hause gehen danach und hat trotzdem das Gefühl, man hat einen großartigen Abend gehabt. Durfte ich selber schon erleben. Und mit Andrea rede ich über Trends und wann man mal die Fresse halten muss und dass der Gast nicht doof ist. Viel Spaß bei der neuen Episode von Service bitte. Enjoy! So, läuft. Schön, dass du hier bist.
Ja, super. Ich freue mich, dass wir endlich mal die Gelegenheit haben.
Wir sind nämlich zusammen in einer Stadt in Düsseldorf und wir sind quasi nebeneinander und laufen uns andauernd in der Stadt über den Weg, aber irgendwie erster Besuch hier bei mir im Office, also welcome.
Ja, vielen Dank.
Und ja, wir starten direkt wie immer quasi, ein Ding hat sich so ein bisschen bei allen Podcasts durchgesetzt und zwar Musik. Als Opener quasi so, um zu sehen, was ist so ein Typ da, den wir interviewen und was hat er für Musikstil? Was ist dein Musikstil? Hast du irgendeinen?
Ja, elektronische Musik mag ich am liebsten und neue Musik, ja. Alles was Neues und zwar auch aus der klassischen Ecke. Also elektronisch und neu, das macht mich happy. Ich bin nicht so der Vintage-Typ.
Okay. Vintage ist lustigerweise auch bei ganz jungen Talenten so, die beim der Marcel Riebes hört Klassik beim, beim Zählen irgendwie seiner Weinflaschen und so. Also total strange. Okay, also Elektro und Neues, großartig. Ja, wir fangen mal am besten mit dem an, was wir immer gemacht haben, nämlich The Past. Mhm. Wo kommst du her? Was ist dein Background?
Oh, was ist mein Background? Mein Background ist, dass ich meine Ausbildung als Schauspielerin in New York gemacht habe. Und, ja, und wer das macht, landet natürlich sofort in der Gastronomie. Das weiß jeder Schauspieler. Und darum habe ich viele, viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Und das sehr erfolgreich. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich durch meine Ausbildung wohl ein paar Instinkte hatte oder ein paar Dinge einfach instinktiv gut verstanden habe. Mir hat der Job auch immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich mag Menschen und fand auch Service einfach toll, weil man so schnell so engen Kontakt mit Menschen knüpfen kann auf so eine interessante Art und Weise.
Ja, man ist so ein bisschen, also man ist ja klar die letzte Distanz oder Instanz irgendwo am Gast und ist dann auch derjenige, der ja eine große Verantwortung trägt, oder?
Ich glaube, also bei mir war es gar nicht so die Verantwortung. Irgendwie, wenn man schafft, einen Draht zum Kunden zu kriegen, dann öffnen die sich sehr schnell. Also ich finde, dass viele Menschen schnell intime Beziehungen, in Anführungszeichen, zu Servicekräften aufbauen. Also es gibt ja auch so den Lieblingskellner. Ja, und das sind wirklich Beziehungen, die ja außerhalb was anderes als eine Freundschaft ist. Und dennoch ist es so eine Art Freundschaft, die da entstehen kann. Und das hat mich immer fasziniert. Also ich weiß nicht, was es am Service ist, immer im Verkauf passiert das nicht oder seltener, weil dort habe ich auch gearbeitet, aber irgendwie funktioniert das in der Gastronomie und das hat mir immer total gefallen und das habe ich viele Jahre gemacht und habe in meinem Job auch viel gearbeitet, als Schauspielerin, auch als Theaterproduzentin sehr viel und habe dann den Hans-Jürgen Hartauer kennengelernt und den Professor Kleiber-Wurm. Und ich habe mich dann angefangen, für Strategien zu interessieren, für Systeme, wie man erfolgreich sein kann und habe mich da in den letzten 15 Jahren sehr erfolgreich weiterentwickelt in den Richtungen. Ja.
Und du hast immer noch, also neben diesem ganzen Portfolio, das du anbietest, ist eben ein Teil, deswegen bist du ja auch hier, die Befähigung von Menschen im Service, in der Gastronomie.
Ja,
ist deine Baustelle.
Ja, oder? Ich finde das total super. Also neben den Strategien und den Konzepten, die ich entwickle, ist das wirklich so basic und ich mache das total gerne, weil sich es interessanterweise auch wirklich sehr verändert hat in den letzten Jahren. Und ich finde gerade jetzt hätte der Service oder die Idee von Service so eine großartige Chance. Man muss nur verstehen, was jetzt passieren muss. Und also ich komme ja auch aus dem Trendmanagement. Ich unterrichte das auch an der Universität. Und was ganz klar momentan ist, es gibt sehr viel KI, es gibt sehr viel Technik. Und jeder von uns hat einen täglichen Umgang mit technischen Geräten. Und die prägen uns natürlich. Denn all diese technischen Geräte sind ja Dienstleister. Das sind alles Serviceträger. Richtig. Und dadurch verändert sich unsere Erwartungshaltung an Service extrem, gerade in den letzten 3-4 Jahren. Und wenn man jetzt versteht, welche Knöpfe man drücken muss, hätte man eine Riesenchance.
Das heißt, ich merke das bei mir als Konsument, ich werde ungeduldiger und ich möchte Informationen und Leistungen sofort abrufen können. Ja. Das ist ja auch das Geheimnis, warum alle Apps und alle Startup-Unternehmen, die jetzt mittlerweile riesengroß sind, so erfolgreich sind, ist ja, weil die halt Prozesse vereinfachen. Mhm. Das heißt, die machen mir es möglich, schneller zu reagieren, schneller zu konsumieren. Ich muss niemanden mehr anrufen, wenn ich ein Taxi haben will. Also lustigerweise geht es hier in Düsseldorf so, dass man über die App, die man da so hat, egal welcher Anbieter das ist, kriegt man das Taxi viel schneller, als wenn man irgendwo anruft.
Ja. Und da sagst du was genau richtig ist. Man ist ungeduldiger auf der einen Seite, aber was ich so interessant finde, ist, dass die Sprache sich so verändert hat. Also letzten Endes muss man es als Servicekraft lernen, gute Suchbegriffe zu verwenden und die richtigen Signalwörter dem Kunden zu sagen. Auf was wir uns ein bisschen spezialisiert haben oder wozu viele neigen, ist ein unglaubliches Gelabere. Also die Worthülsen verwenden, ich hätte jetzt noch eine wunderschöne, zarte, weiche, prickelnde, was weiß ich alles. Und es sind Worthülsen, für die wir gar keine Zeit mehr haben. Es geht eigentlich um eine schnellere Kommunikation, wenn es um Produkte geht, aber auf der anderen Seite um eine viel, viel menschlichere Kommunikation, wenn es um das Dazwischen ist. Genau, und das ist das Dazwischen, was so, also wenn es ums Produkt geht, knapp hält wie Google. Und auch diesen ganzen Müll, den wir teilweise reden und den wir uns antrainiert haben über die letzten Jahre, die überhaupt keinen Sinn zum Teil mehr machen, die wirklich, man sagt es halt, weil man glaubt, dass man es sagen muss oder weil man glaubt, der Kunde erwartet das. Aber ich erlebe das oft dann nach Coachings, wenn man den Mitarbeitern all das wegnimmt und diese ganzen Hülsen weglässt. Es hat sich noch nie einer beschwert.
Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist halt, was ist ein Beispiel für diese Hülsen?
Ja, zum Beispiel, wenn eine Servicekraft an den Tisch kommt, die Speisekarte in der Hand hat und sagt, guten Abend, schön Sie zu sehen. Ich habe hier schon mal die Speisekarte für Sie. Ich meine, das ist offensichtlich. Es wird nicht das Telefonbuch sein. Also naja, das ist eine Speisekarte. Was soll es denn sonst sein? Ja. Also lernt der Kunde letzten Endes mit dem ersten Satz schon, es lohnt sich nicht, dem Servicemitarbeiter zuzuhören. Und der zweite Satz, wenn der dann ist, ich habe schon mal Brot und Öl für Sie mitgebracht. Also wer erkennt Brot und Öl nicht?
Naja, gerade in der Spitzengastronomie ist es irgendwie so ein Standard irgendwie, ne?
Also ja, ich meine, also
nicht alle servieren Brot mittlerweile. Also es gibt ja auch die, die es nicht tun, aber wenn was gebracht wird,
man erkennt es, ja. Und auch dieser Hinweis hausgemacht. Also hat der Tobias Beetz mal was Nettes erzählt. Der meinte, er war beim Kollegen, der war auch Sternekoch. Und da hat die Servicekraft erzählt, das ist hausgemachte Mayonnaise. Und er meinte, ich bin beim Sternekoch. Ich gehe davon aus, dass der nicht den 10-Liter-Eimer aufreißt in der Küche. Also, und das ist interessant, weil man muss jetzt wirklich anfangen zu überlegen, was ist wirklich eine Information, für die lohnt es sich zuzuhören. Und wenn man vom ersten Moment an lernt, da ist eine smarte Person, die mich echt nett anlächelt, auch das ist etwas, was viele nicht machen. Und zwar nicht, weil sie es nicht wollen, sondern wir haben im Kopf Spiegelneuronen und wir neigen dazu, immer den Gesichtsausdruck vom Kunden zu kopieren. Und ein Kunde ist oft sehr konzentriert und guckt sehr ernst beim Bestellvorgang. Und deshalb haben die meisten Servicekräfte, gerade wenn sie die Bestellung aufnehmen, einen extrem miesen Gesichtsausdruck. Das ist
Ach so, weil sie diese Konzentriertheit des
Gastes übernehmen? Ganz genau, ganz genau. Also hast du einen mies dreinblickenden Servicekraft, die dir 4 bis 5 Sätze um die Ohren knallt, die total langweilig sind und offensichtlich. Und interessanterweise ist das meistens der Einstieg. Das sind die ersten Sätze und das ist der Moment, der eigentlich eine Bindung herstellen soll. Und da müssen wir einfach lernen, was sind die richtigen Sätze, was ist der richtige Moment, was lohnt sich zu erzählen und wann halte ich einfach mal die Klappe. Also.
Ja, das, die Diskussion haben wir so gerade so bei diesen Ansagen, was so auf dem Teller ist.
Horror.
Mega, wenn da so ein kleiner Zeigefinger, so ein kleiner Finger so abgespreizt, so nach unten so zeigt, so, das ist eine Crumble von das und das ist ein da und das ist ein da. Gut, es gibt Gäste, so wie ich, der das wissen will. Mhm. Also ich signalisiere das ganz klar und sage so, sag jetzt mal an, was ist das hier alles? Und warum? Und warum ist da so eine Säure? Also gerade so nachdem ich aufgegessen habe, war es gut, dann stelle ich doofe Fragen. Da muss ich mal fragen gehen. Kommt da meistens, weil viele Leute gar nicht probiert haben, was sie servieren, oder?
Ja, ach, das glaube ich gar nicht. Ich nenne das auch so ein bisschen, man muss so aufpassen. Es gibt natürlich Kunden und es sind dann wir aus der Gastronomie. Wir sind hoch interessiert. Aber wie viele von 100 sind wirklich aus der Gastronomie, die hoch interessiert sind? Ja, das muss man auch mal überlegen. Ja, das sind die allerwenigsten. Und ich nenne das immer diese Produktonanie. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack, weil auf der einen Seite ist das natürlich hochinteressant und gerade mit dem Nachhaltigkeitsgedanken und dem regionalen Aspekt und allem ist man natürlich auf der einen Seite interessiert, aber what the fuck, Nachhaltigkeit und regional ist eine Basisdienstleistung in einem bestimmten Level. Also ich muss nicht jedes Mal die Augenfarbe des Winzers wissen oder wo hat die Kuh geweidet. Also,
wer hat die Kuh gestreichelt?
Ja, genau. Also man muss das schon und wenn du dann in der Sternegastronomie bei 6 Gängen sitzt und dann hast du noch so ein paar Zwischendinger und dann hast du 12-mal einen Kinofilm, der dir präsentiert wird, das ist dann einfach zu viel.
Das ist anstrengend, ne?
Ja, und man muss eben lernen, genau zu sieben, was ist jetzt eine Information, die ist wirklich wichtig und was sind die Informationen, die den Abend bereichern oder die den Gast bereichern und wann halte ich einfach mal die Klappe? Und ich bin ganz großer Fan davon, dass man einfach auch zwischendurch einfach nichts sagt. Das findet der Gast auch richtig angenehm.
Ich find spannend, wenn man, also gut, jetzt bin ich ja einer von diesen weniger als 100 Gästen, die irgendwie interessiert sind. Wenn einer was hinstellt, das gilt für Wein sowie für Essen, und einfach sagt so, nachher frage ich mal, was ist.
Ja.
Mega.
Ja.
Also fühle ich mich total abgeholt, voll challenging. Ja. So, ne?
Genau,
so,
jetzt man muss halt wissen, zeigen, wer vor dir steht, genau, und einfach auch einen Spaß haben oder es auch nicht immer so ernst nehmen, die ganze Geschichte. Also ich verstehe das, als Servicekraft wird man nicht immer nett behandelt und manchmal, es gibt auch in Kommunikation viele Missverständnisse und manche zeigen einfach ihr Fachwissen oder ihr Können, indem sie die Leute einfach zuquatschen. Und das kann,
belehrend.
Ja, ne? Belehren und das ist Überliebe einfach. Also es kommt belehrender an, als es meistens gemeint ist. Oft hat es ja auch was mit Stolz auf die Produkte zu tun. Also ich erlebe das gerade, wenn die jungen Köche mit dem Service einsteigen, was ja auch ein großer Trend gerade ist.
Ja.
Und da ist eine Liebe zum Produkt da und die sind so verliebt, dass die gar nicht hinsehen und zuhören. Was tue ich dem Gast eigentlich gerade an?
Ach so. Weil sie quasi dann diese Kohlrabi oder was auch immer
die erzählen dir alles.
Selber aus der Erde rausgeholt haben und mega gerne.
Ja, ganz genau. Und da muss man eine saubere Balance finden, weil also die Zeit, dass du wirklich über jedes Produkt in der Tiefe alles wissen möchtest, das musst du einfach schnell rausfinden, wer sitzt vor dir.
Hast du einen Tipp, wie man das lesen kann?
Ich glaube, es gibt so ein paar Spielregeln. Das ist wie im Theater, man braucht einen Rhythmus. Und ich sage immer, es gibt so Punkte, da spricht man viel, da lohnt sich's. Das ist zum Beispiel am Start, wenn es so um Startgetränke und Aperitifs geht und so, da sitzt einfach zusätzlich Geld. Den Rest des Abends kann es eigentlich relativ beschaulich gehen, weil das sind Standards, die da passieren. So ein bisschen Überredungskunst brauchen die Leute eigentlich immer so ein bisschen beim Dessert. Weil wir alle im Kopf haben, wir sind zu dick, das kann ich mir sparen oder ich bin so voll, muss das jetzt noch sein?
Ja.
Und wenn es dann noch bei so Dingen geht, wo einfach auch viel Fachwissen verloren gegangen ist, also wer kennt sich denn noch in Schnäpsen aus oder in Digestives und so? Also da lohnt sich dann auch mal was zu erzählen, weil das sind Dinge, die einfach auch nicht mehr so abrufbereit ist. Aber muss ich jetzt wirklich alles über Gurke und Kohlrabi wissen? Also das ist so, dann... das weiß ich schon noch selbst, also gerade wenn ich mich auch für Essen ein bisschen interessiere, das kriege ich schon noch hin mit der Karotte, dass es eine Urkarotte ist. Da muss ich nicht auch noch die Beschaffenheit der Erde da ausgraben.
Terroir, mein neues Lieblingswort. Terroir.
Genau.
Auch in der Küche. Sonst immer so ein Weinding, aber jetzt auf einmal Terroir. Also, eine Symphonie oder ein Ablauf, also man kennt das so aus dem Kino, es gibt immer so jeder Film, egal nach welcher nach welchem Genre der Film gemacht ist, hat so einen gewissen Spannungsbogen und einen gleichen Ablauf. Mhm. Ist das im Restaurant ähnlich?
Ja. Ja, ist absolut da und interessanterweise wird er meistens völlig falsch gesetzt. Weil man muss sich vorstellen, der Kunde kommt, der ist ein bisschen aufgeregt, der hat sich zurechtgemacht, der hat sich angezogen, der betritt den Raum, der überlegt, bin ich im richtigen Restaurant, wie sieht das aus, was denken meine Freunde jetzt da. Da ist eine Aufgeregtheit da und eine große Erwartungshaltung. Dann setzen sie sich und die ersten Gespräche und die ersten Dinge, die kommen, das ist eine unfassbare Langeweile. Und deshalb muss man eigentlich am Anfang immer einen Knaller setzen. Man braucht immer einen guten Start. Das ist so ein Theatergesetz, das ist ein Bühnengesetz. Wenn es langweilig, das ist wie wenn du ein Buch liest, wenn dir die ersten 5 Seiten nicht gefallen, machst du es zu. Und so wie dir, wenn das Cover auf einer Zeitschrift muss ansprechend sein und es hat einen Grund, warum Spezialisten dafür gibt. Und die meisten führen dann wirklich Gespräche über Speisekarte, Brot und Butter. Also es ist einfach komplett verkehrt. Und wenn ich mit Unternehmen arbeite, versuchen wir eine Service-ID zu finden und überlegen, was passt zum Unternehmen. Und es gibt Unternehmen, die haben unheimlich viel Humor und es gibt Köche, die extrem humorvoll kochen. Und dann kannst du auch den Service mit mehr Humor starten. Klar, oder auch
ein Corporate
dann, ganz, ne? Genau. Und dann gibt es andere Unternehmen, die sind vom Naturell einfach ein bisschen ruhiger oder haben eine Eleganz. Und dann muss man die Eleganz einfach herausarbeiten. Und Humor in der Eleganz hat ein bisschen was mit Schalk im Nacken zu tun. Und dass man da einfach wirklich die ID findet eines Unternehmens, gepaart natürlich mit knallharten Verkaufstechniken.
Naja gut, ich habe es selber erfahren dürfen, da bist du übrigens sehr gut. Also das Upselling am Gast ist natürlich auch wichtig. Etwas, was auch ein bisschen untergegangen ist. Also ich bin selten smart auf Upselling. Gut, jetzt bin ich vielleicht, ich bin selber so ein Verkaufsrampentyp irgendwie, deswegen erkennt man das vielleicht sofort. Aber so smart verpackt, dass also so diese offensichtlich so eine, wir fangen mal erst mit dem, so, ich weiß nicht, der Einsatz, hatte ich das letztens so, ja, man fängt immer oben an, wir haben ja hier auch den Dom Pignon Champagner offen im Ausschank, so für 39 Euro das Glas. Nee, danke, ja, dann geht's eine Stufe niedriger und man endet beim Wintersekt. Und das fand ich so, das fand ich lahm irgendwie.
Ja, yeah, das ist
so. Das ist halt so ein Standard irgendwie, ne?
Ja, so. Nicht, darfst du nicht machen.
Und da ist halt so ein Eintritt einfach zu sagen, so, wir haben was, welche Kategorie oder bei, dass man vielleicht 3 Optionen bietet, nicht fragt, sondern direkt sagt, es gibt Folgendes, wir haben ein Aperitif und es gibt 3 Optionen, mega Luxus, mega gut oder
originell.
Überraschend oder originell.
Genau. Ganz genau, ja.
Und dann bist du schon völlig anders in der Auswahl als Gast, weil du kriegst die 3 hingestellt. Und dann noch zu sagen, wenn du schon 3 exzellente Auswahl hast, zu sagen, nee, nehme ich nicht. Das ist die Hürde, die mir es schwierig macht. Also wenn einer so kommt, bin ich sofort am Start und sage, okay, Luxus muss ich nicht haben, dann nehme ich das mittlere. Und das ist meist von Luxus nur ein Fingerzeig entfernt.
Ganz genau.
Ja. Und das ist exzellentes Selling, finde ich.
Ja, ich finde, man muss einfach oder man vergisst immer, dass der Kunde eigentlich schon genau weiß, wo er sich aufhält. Also wenn ich in einen 2-Sterne-Laden reingehe, dann weiß ich schon, wo ich bin. Und bei diesen Kunden geht es jetzt nicht darum, ob ich jetzt 50 Euro mehr oder weniger am Abend ausgebe. Aber das ist eine Hürde, die Mitarbeiter auf dem Kopf haben. Für die ist das viel Geld. 39 Euro ein Gläschen Shampoos, da rennst du schon 2 Stunden für 39 Euro im Service, muss man schon mal sagen. Und dass man da einfach auch so im Coaching den Draht findet und sagt, okay, also ein Verständnis weckt und sagt, du, eure Kunden wissen schon, wo sie sind, jetzt schauen wir einfach mal, wie wir denen Spaß geben können. An was hat denn jemand Spaß, den das einfach nicht interessiert, was für eine Summe im Glas ist, sondern der will wissen, was das Ding mit ihm macht. Und das
die
kann
Story
man,
dahinter, das
ja,
ist das Interessante.
Das kann man in jeder Preisrange machen, man muss es einfach rausfinden. Dann, und die meisten bieten einfach langweilige Sachen an. Und das darf man als Unternehmer einfach nicht hinnehmen und auch als Restaurantleiter nicht. Also viele sind einfach froh, dass sie was verkaufen. Aber ich beobachte das gerade, das beobachten wir ja alle, wie so Unternehmen wie Fedora, dass die Leute haben kaum noch Lust, in Restaurants zu gehen. Es wird immer weniger momentan.
Das finde ich mega schlimm. Also das ist so von, wer hat das nochmal gesagt? Richard David Precht, der irgendwann gesagt hat, es war sicherlich in der Urzeit möglich, einen Moment selbst zu erlegen. aber nicht alleine aufzuessen. Und deswegen ist halt miteinander zu essen auch ein Austausch, ein sozialer Austausch, den ich extrem wichtig finde, der aber eben auch wegen diesen Apps abnimmt.
Nein, ich glaube, dass es andersrum ist. Dass es genau andersrum ist. Ich glaube, dass es in vielen gastronomischen Betrieben so unfassbar langweilig ist, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, meinen Hintern von der Couch zu nehmen. Jetzt überleg mal, wir haben alle einen vollen Tag, wir haben gestresstes Leben. Jeder hat 3, 4, 5 Karrieren im Kopf, verschiedene Rollen, die er tagsüber spielt. Und man kommuniziert eh den ganzen Tag. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in einer Zeit sind, in der wir unter Kommunikationsmangel leiden.
Überhaupt nicht.
Also das Medium hat sich halt verändert, aber wir kommunizieren den ganzen Tag. Jetzt soll ich mich anziehen, waschen, umziehen, schick machen. Mein Schrank ist voll mit Klamotten. So geht's den meisten, aber die Hürde nehmen und dann sagen, da ist wirklich ein Unternehmen, wo es sich lohnt reinzugehen, das wird immer weniger. Und mir geht es selbst so, also über Instagram und Facebook, ich habe alles gesehen, alles geschmeckt, alles probiert. Ich kenne sämtliche Einrichtungen. Das Einzige, was mich wirklich überraschen kann, das sind Menschen. Und originelle Gespräche, echte Wärme am Tisch, echter Humor und keine Schenkelklopfer, die man gegenseitig schon 30 Mal ausgetauscht hat.
Ja, mega.
Ja, oh Gott, also der Kunde weiß, es ist eine lahme Nummer, die Servicekraft weiß, es ist eine lahme Nummer. Und das ist es, was die Sache traurig macht. Und und da ist man auch ein bisschen in der Eigenverantwortung.
Das stimmt, das ist, wir hatten das Thema Realness mal. Mhm. Ja? Das ist natürlich, wie du gesagt hast, ich finde den Hinweis, dass es eine Service-ID geben muss, die beschreibt sehr gut, was wir bisher in dem bisherigen Podcast nicht so wirklich ausgearbeitet haben oder nicht konnten, ist, wie können wir Realness, also die Leute sollen echt und ehrlich sein. Wenn ich die sehe und die haben so einen Standard, gerade in Corporate, großen Hotelketten ist das so, hat man schon ein paar Mal als Beispiel, kommst total isoliert, zerstört durch den Regen rein, hatten sie eine schöne Anreise. Mhm. Fuck you.
Mhm, genau.
Ich und ich hatte überrascht werde ich dann, wenn einer sagt, oh Gott, Sie sehen aus, als wenn Sie jetzt erstmal einen Drink an der Bar nehmen müssen und wir checken Sie später ein. Bäm, das hat gesessen, ja. Richtig und schwierig ist natürlich die Frage, wie kann Realness gepaart sein mit einer ID, die ein Unternehmen vorgibt. Also wie du gesagt hast, wofür steht das Unternehmen, welche Werte, welchen Higher Purpose wollen sie transportieren und das dann halt den Mitarbeitern mitzugeben, in dem Rahmen, dass sie sagen, sei so ehrlich, wie du bist oder sei du. Aber denk dran, wer wir sind, oder? Wie kann man das verpacken?
Du, dafür gibt es so Spezialisten wie mich,
ja, richtig.
die machen das.
Werbeblock jetzt.
Ja, genau, weil ich glaube, damit ist der Mitarbeiter einfach auch teilweise überfordert. Ich meine, du hast einen Druck in der Küche, du hast einen Druck vom Kunden, du hast einen Druck vom Ablauf und da auch jedes Mal das originelle Zeug da auf die Sekunde rauszuhauen, ist auch nicht so einfach.
Ja, man braucht, ne?
Ja, man genau, man braucht so einen Rahmen. Aber was man auch braucht, das ist eine Kultur im Unternehmen, wo der Mitarbeiter lernt und auch erlebt, also noch viel wichtiger ist erlebt, was ist alles erlaubt und was ist möglich. Und das hat ein bisschen was damit zu tun mit der neuen Rolle der Führungskräfte. Also Führungskräfte müssen viel, viel mehr in ihrer Persönlichkeit ausdrücken, was ist erlaubt. Es geht nicht mehr um Organisation und Steuerung, sondern die Führungskraft ist als Mensch so interessant, das ist der Leuchtturm des Unternehmens und alles, was der an Humor, an Witz, an Charme raushaut, das wird am Tisch übernommen. Das unterschätzen die meisten. Und wenn du einen furztrockenen Restaurantleiter hast, wenn der nur abgeht, wenn der Wein, Wein, Wein hört und aber 9 Servicekräfte sagen, nee, Wein interessiert mich jetzt nicht so, dann hast du bei dem schon mal keine Schnitte. Und das ist der Alltag. Mhm. Und ich glaube, dass man als Unternehmer und auch als Führungskraft, dass es den meisten nicht bewusst ist, dass dein Charakter, deine Persönlichkeit eigentlich die Service-Atmosphäre prägt. Und wir wissen alle, was hinter den Kulissen los ist und was für Menschen das teilweise sind. Und überall auf der Welt, es gibt viele Gründe, warum jemand ein Unternehmer ist. Seine bombenmenschliche Qualität ist es nicht immer. Und wenn man dann auch überlegt, dass sich Eigenschaften wie Humor und Charme auch kaum trainieren lässt, dann wird es immer dünner. Und deshalb glaube ich wirklich langfristig, dass sich wirklich nur noch die Unternehmen halten, wo dieser Humor, diese Charme und vor allem Intelligenz live am Tisch erlebt wird. Und letzten Endes, was du dem Kunden dann servierst, ist egal. Denn wenn er will, kann er sich eh alles nach Hause bestellen.
Stimmt.
Ja.
Und also im Sternrestaurant weiß ich noch nicht, wer das,
das wird auch kommen.
Draußen, wird also, aber auch wahrscheinlich irgendwann ja. kommen oder die Caterings machen ja auch oder irgendwas.
Also ja, oder was es da an Gourmet-Metzgern gibt mittlerweile, weißt du, ich kann mir auch mein Dry Age für 48 Euro kaufen und dann mit einem Event auf Instagram gepostet zu Hause braten.
Natürlich, klar,
also da muss ich in diese, Follower. Man muss da überall nicht mehr hin. Also die Frage ist, wann lohnt es sich noch in ein Restaurant zu gehen? Und es ist nur, wenn die Atmosphäre, also intelligente Gespräche, intelligente Menschen einstellen. Und die sind auch nicht dumm, um für wenig Geld zu arbeiten. Das ist das Nächste, wo man ein bisschen gucken muss. Und dann einfach auch die Erwartung, also Mitarbeiter glauben auch, dass sie bestimmte Sachen machen müssen. Also eine Sache ist zum Beispiel immer, dass ich es verbiete, die Leute zu fragen, und hat es ihnen geschmeckt? Also der Satz ist komplett verboten.
Ja, das finde ich auch ganz fürchterlich, weil wenn man sagt, ja, es gibt nur eine Standardantwort, die kommt.
Ja.
Ich werde das weitergeben.
Ja.
Und dann denke ich mir so, okay, war jetzt total Nonsens.
Ja, und 7-mal hören oder selbst 4-mal nervt mich schon. Und hat es Ihnen geschmeckt? Und wenn man den Mitarbeitern aber sagt, ihr dürft diesen Satz ab heute nie mehr wieder aussprechen, da heißt sofort, was soll ich denn dann machen? Und dann meinte ich, es gibt 2 Möglichkeiten. Einfach mal die Klappe halten, ist eine. Und die andere ist, für halt einfach ein Gespräch. Und dieses ein Gespräch führen mit Fremden ist etwas, was wirklich schwierig ist. Ich meine, das ist eine Kunst der Kommunikation und es hat einen Grund.
Voll.
Ja, und das sind Qualitäten, die langfristig im Service gefragt sind, weil Produktwissen und Information, das ist keine Kunst, das kann man sich aneignen. Du kannst das Zeug googeln, aber wirklich die hohe Kunst der Kommunikation, dafür werden Servicekräfte langfristig bezahlt.
Wie kann man das mehr tun? Also für die ist es, für viele Servicekräfte ist natürlich über das Produkt zu sprechen oder über das Essen, was gerade aufgegessen worden ist, ein einfacher Weg, weil es gibt einen roten Faden, dem können sie folgen. Jedes individuelle Gespräch, das merkt man ja manchmal, wenn man jemandem im Training sagt, so, du gehst jetzt da raus auf die Straße und kriegst von dem dritten Passanten, den du triffst, raus, wann der geboren ist und wie der heißt. In einem Gespräch. Und da muss man eine Story strecken, um an die Information zu kommen. Und es gibt so viele, die an dieser einfachen Aufgabe komplett scheitern, weil sie gar nicht den Mut haben, da Fragen zu stellen.
Ja.
Wie könnte man die Mitarbeiter im Service befähigen, den Standardrotz, ich dachte, das ist das mal extra provokant, wegzulassen, um vielleicht auch Themen anzusprechen, die vielleicht zeitaktuell sind oder die eine Zeitung, ich meine, wer liest noch Zeitung, aber kann man das als Standard sagen?
Ja, natürlich,
so? Bevor in Servicebesprechung ist, gucken alle mal über die großen 5 Headlines des Tages, damit ihr wisst, was draußen passiert.
Das sind die ersten Schritte. Also es ist sowieso, dass diese Service-Meetings sich verändern müssen. Die müssen viel interaktiver sein, die müssen viel lustiger sein. Also wenn in einem Service-Meeting die Leute nicht 4-5 Mal lachen, dann war es kein richtiges Service-Meeting. Ein Service-Meeting darf auch nicht länger als 10 Minuten gehen. Das ist Blödsinn. Kein Mensch kann sich dichte Informationen, die länger dauern, da hört keiner zu. Und also die Art von Meetings müssen sich verändern. Da habe ich auch interessanterweise ein Produkt entwickelt. Also da kann man Sachen machen. Aber man muss es wirklich lernen, man muss es trainieren. Also du lernst es ja in der Schule nicht, da wird es dir abtrainiert. Du lernst es während deiner Ausbildung nicht. Die neue Generation kommt, die ist ein bisschen fitter. Also man bringt den von klein auf bei, alles zu hinterfragen, nachdenklich zu sein, offen zu sein. Und dann kommen sie in die Ausbildung, es heißt, sei mal ruhig und mach einfach.
Gerade in der Gastronomie,
ja, ganz
so typisch
genau.
Hierarchische Strukturen und so, fürchterlich.
Und auch wenn es ein bisschen modernere oder andere Unternehmen sind, aber auch einfach den Kopf frei zu halten und sich für mehrere Dinge zu interessieren. Und ich meine, es gibt mehr als Essen und Trinken auf dieser Welt. Und gerade Flirten hat ja, da kann Essen und Trinken ein Einstieg sein, aber dann muss es ja auch weitergehen.
Ja,
und das einfach wieder trainieren.
Ja. Dann also es ist aber auch für viele, also was ich so mitbekomme und was wir so erleben dürfen, ist ja das Thema, dass es halt es ist ja ein antizyklisches Leben. Es ist eine eigene Community, die alle nur eigentlich im Job sind.
Mhm.
Und du hast gar keine große Schnittmenge zu anderen Themen.
Genau.
Du hast den eigenen Drive, die voranzutreiben. Und da ist natürlich die Frage, wie bricht man das auf? Das ist halt mega schwierig. Also wir haben manchmal so Projekte, die wir begleiten dürfen, wo es dann hinterher heißt, ja, nach dem Service gehen die nicht nach Hause, weil wo sollen die hingehen? Mhm. Also die sind die Freunde, sind die, die tagsüber die Kollegen sind. Und wenn der Service durch ist, dann zieht man sich höchstens um, aber man ist im Endeffekt in derselben Crew unterwegs. Also es ändert sich kaum etwas, hier, gerade in ländlichen Situationen. Ja. Und da ist es natürlich mega schwierig, das aufzubrechen, dass es nicht wieder um den letzten Gast von eben ging und wie der Teller angerichtet war und dass wieder irgendeiner zu laut auf die Glocke gehauen hat und der andere hat den Keller nicht aufgeräumt. Also man redet ja dann am Ende des Tages auch mehr.
Nee, das muss man abtrainieren.
Schlimm, wie geht das?
Ja. Ach, indem man einfach die Meetings umstellt, indem man neue Systeme lernt. Und ich habe viele Küchencrews, die einfach den Tag beginnen, indem einer immer über ein allgemeines Thema spricht, eine Minute. Und unheimlich witzig, die betteln sich dann richtig, die absurdesten Themen einfach witzig zu präsentieren. Und auch das ist guter Service, sich in sowas auszukennen, Allgemeinbildung zu haben.
Ja, mega wichtig.
Ja, und auch voneinander zu lernen, welcher Humor ist denn angebracht und welcher nicht. Das ist
gerade in der Gastro manchmal.
Ja, das ist so. Ja, und das sind die Leute auch empfindlich. Also mir tut das manchmal auch leid. Ich habe Mitarbeiter, mit denen ich arbeite, die sind seit 20, 30 Jahren in der Branche. Die verstehen dann auch nicht, warum die Gags einfach nicht mehr ankommen.
Ja, der Wandel der Zeit, ja.
Also ja.
Der ist ja viel schneller. Informationen sind ja, also muss ich ja sagen, früher war Twitter so der Vorreiter, was Informationen angeht. Mit den ganzen Stories ist ja quasi heute Instagram fast schon Echtzeit, also wirklich schnell. Und da ist natürlich so, ich glaube, Wissen und News kann man nicht viel punkten. Weil wenn ich was wissen will, und wir haben das oftmals, wenn man irgendwo in der Gastronomie weggeht, dann findet das wirklich statt, dass ich als Nicht-Koch und Nicht-Sommelier Dinge besser weiß als eine Servicekraft, die mir das hinstellt, sag ich mal vorsichtig. Und das ist halt dieses Informationsthema, glaube ich.
Ja, aber es gibt auch so globale Themen. Also wenn dann irgendwie irgendein wichtiges Endspiel ist oder ein wichtiges Rennen in irgendwelchen Sportveranstaltungen, wenn das Finale von Voice of Germany ist, auch wenn es dich vielleicht nicht interessiert, weil du jeden Abend arbeitest, wenn das ausgestrahlt wird, sind das Formate, die einfach immer noch 8, 9, 10 Millionen gucken. Und dass man so einfach grob auch, oder auch so über Netflix-Serien und ähnliches, das sind ja einfach auch Themen, über die man spricht.
Klar.
Also so eine Basic-Info über Game of Thrones und wenigstens zu wissen, dass jetzt die letzte Staffel läuft. Und also das sind einfach auch Dinge, also ich brauche jetzt nicht über Food sprechen, zwingend das, worüber du dich halt mit deinen Freunden auch unterhalten könntest. Und wenn es nur irgendwie ein Satz ist, ein Wort oder einfach, eigentlich geht es darum, ein Signal zu geben, ich verstehe deine Lebenswelt. Also ich brauche gar keinen, es geht gar nicht so sehr um Details, aber wenn ein Witz am Tisch gemacht wird und da fällt das Wort Eiskönig oder Mutter der Drachen, dann solltest du schon, also wenn du 2019 nicht mitbekommen hast, dass da irgendwie ein Thema auf Netflix gibt, und ich kenne wirklich Gastronomen, die so in ihrer Glocke leben, die haben das mal gehört, aber die kennen keine Details. Ich gucke das nicht. Oder so. Ja, musst du ja nicht, aber es ist fast also, Allgemeinbildung.
Wikipedia benutzen, um zu gucken, was passiert.
Und einfach zu verstehen, die größte Kauftriebfeder ist immer noch Lifestyle. Und einfach zu verstehen, wo steht mein Unternehmen, welche Kunden habe ich und was ist deren Lebenswelt. Und dann solltest du dich in Sport, in Politik, in Mode und so ein paar Key-Dinger einfach wissen. Und das ist immer außerhalb der Produktpalette der
Küche. Gibt es neben der Service-ID eine Kunden-ID für ein Restaurant?
Nee, das glaube ich nicht mehr. Also ich, was ich immer sage, ist, es gibt keine Zielgruppe mehr. Also sprechen die meisten ja auch noch über Zielgruppen. Und heutzutage kannst du nicht über eine Zielgruppe sprechen. Du kannst über eine Stilgruppe sprechen. Weißt du, ob jetzt einer 23, 43 oder 63 ist, die interessieren sich vielleicht alle drei für dieselben Modedesigner, hören dieselbe Musik und tragen dieselben Klamotten. Das hat sich ja sehr verändert.
Oh, das stimmt, das hat sich mega verändert.
Genau, und deshalb musst du eigentlich eher wissen, welche Stilgruppe kommt zu mir. und nicht, wie alt sind die, ob die Kinder haben oder nicht. Das ist diese typische Zielgruppenidentifizierung, die man teilweise heute noch in Marketing-Seminaren lernt. Aber das ist Quatsch. Ich meine, wer ist der Apple-Kunde? Die können jetzt auch
egal, ob Student oder eben Opa oder
ja, Unternehmer. Wer ist der Audi-Kunde? Also ich kenne 23-Jährige, die für einen Audi einen Leasing-Vertrag aufnehmen, und ich kenne 70-Jährige. Also klar, und deshalb, es geht eher um Stilgruppen und sich da eigentlich überlegen, wo bin ich, welche DNA habe ich, welche ID habe ich, was erzähle ich, wer hat Bock auf uns? Und dann eben auch verstehen, was, über was unterhalten sich diese Menschen? Was ist denen wichtig?
Kann man daraus lernen, dass die Mitarbeiter im Service die Ohren offen halten und einfach mal abends erzählen, was so Themen waren, die an den Tischen waren? Kann man daraus was rauskriegen?
Ja, kann man
also,
schon.
Wenn man es nicht darf, ne? Aber
ja, nee, machen wir ja alle. Das ist ja das Schöne an dem Job, das dürfen wir nicht vergessen. Ja klar, das mitbekommen. Aber ich merke oft, dass solche Gespräche dann oft mit Dünkel geführt werden. Guck mal, über was für oberflächliche Dinge die sich unterhalten. Und man muss immer aufpassen, finde ich, wenn man nicht wertet, dann ist es richtig. Aber wir Menschen neigen halt immer so
brutal
tierisch dazu, die
brutal
Menschen dann gleich zu verurteilen.
Schublade und, bitte auf, wo passt der jetzt rein?
Ja, ne? Ganz genau. Und für den einen oder anderen Menschen ist es halt ein Drama, wenn dir der Absatz vom Gucci-Pumps wegbricht, für den anderen nicht. Also man sollte nicht werten, aber einfach gut zuhören. Und wenn man das kann, dann wird es richtig spannend. Also Charme, Humor, Intelligenz, eine Flexibilität. Und das sind Qualitäten, die lernst du ja nicht in der Ausbildung.
Nee,
und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum einfach oft Quereinsteiger besser beim Kunden ankommen. Also ich hatte letztens ein total lustiges Erlebnis. Ich arbeite auch manchmal mit Bäckereien. Und bei Bäckereien ist immer mein ganz großes Thema, dass ich denen den Satz abtrainieren muss. Wer ist der Nächste, bitte? Oder wer kommt jetzt dran?
Genau.
Also, das ist so mein Lieblingsthema Nummer eins. Und da habe ich letztens mit einem Unternehmen gearbeitet. Da war keine einzige Fachangestellte und kein Fachangestellter da. Und das Unternehmen war ganz neu. Es ist einer der bekanntesten und bestlaufendsten Bäckereien Deutschlands. Zeit für Brot. Und die hatten das Problem nicht, weil keiner in der Bäckerei gelernt hat.
Und die
wussten
nicht
gar nicht, nein.
Ah, mega, die konnten sich das gar
die
nicht abgucken.
Die wussten das gar nicht, dass das andere Bäcker sagen. Sondern wenn vor denen ein Kunden steht, dann sagen die, hallo. Und nicht,
mega,
wer kommt jetzt dran?
Ja, ja,
und das war für mich so ein Erweckungserlebnis. Ich habe gedacht, das ist ja geil. Die wissen das gar nicht. Und normalerweise bin ich in meinem Coaching echt 30 Minuten damit beschäftigt, den Leuten zu erklären, der Satz ist verboten. Und dann kommt immer, aber ich muss doch nachfragen, wer jetzt dran kommt. Und sage ich, nee, die regeln das schon von alleine. Also warum machst du jetzt den Job? Das, was der Kunde auch machen kann, das sind ja keine Idioten. Die werden sich schon einig, wer jetzt drankommt, so mit Blickkontakt und so.
Da weißt du ja so ungefähr, wer wann gekommen
ist.
Und
genau.
Im Notfall sagt man ja, ich hab's eilig oder so, gehen Sie vor. Ne?
Oder wer aus Düsseldorf kommt, der kennt die Bäckerei Hinkel. Ich meine, da gibt's 30 Lines und 25 Verkäufer. Ist übrigens auch ein Laden, wo kein einziger sagt, wer kommt jetzt dran? Obwohl 25 Leute gleichzeitig bedient werden und es keine Line gibt. Also der Kunde checkt das schon. Mhm. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, dass man so Standardsätze einfach mal überlegen muss, was an meinem Repertoire ist eigentlich völlig überholt.
Also diese Prägung on the job ist, da gibt es ganz viele, die man sich, also wir haben so ein paar Standards heute schon gehabt, ne? So, die kann man sich mal schön, wenn man die nicht weiß, dann geht's besser.
Ja. Und meine Aufgabe ist halt dann im Unternehmen zu gehen, herauszufinden, was haben die für eine DNA, wie können wir die ID herausarbeiten, was macht das Unternehmen in der Kommunikation jetzt einmalig, und das in möglichst simplen Sätzen so zu verpacken, dass der Mitarbeiter auf der einen Seite so einen roten Faden hat und sagt, damit mit den Sätzen liege ich immer richtig, und ihm auf der anderen Seite die Botschaft mitzugeben der maximalen Entfaltung. Denn nur wenn Menschen sich wirklich maximal entfalten können, dann machen sie auch einen guten Job.
Hast du schon mal, ich habe manchmal dieses Thema Vorstellung, also wenn ich um mein Unternehmen vorstelle, dann so, was machst denn du so? Und ich habe mir angewöhnt, den klassischen 60-Seconds-Pitch zu machen, indem ich einfach in 60 Sekunden denen sage, wer ich bin, was ich mache, was meine Zielsetzung ist und was meine Zielgruppe ist, und das war's. Und dann wissen die, oh mega, alles klar. Und dann haben die, wissen sie sofort, was ist mein Thema.
Ja.
Kann man das auch für eine Servicekraft machen oder für den Service generell, dass wenn ein Gast hinkommt, ich meine, der kommt natürlich in ein Restaurant mit einer gewissen Erwartungshaltung, gerade in der Sterne-Gastronomie, und das hat ein Restaurant mit einem eigenen USP nach außen, dann ist das vielleicht was anderes. Aber wenn der in ein Restaurant kommt, und es gibt viele Restaurants, die nicht klar definiert haben, wofür sie stehen, dass man denen sagt, was erwartet dich heute? Und macht daraus ein Call to Action, dass man dem Gast quasi dann sagt zum Schluss so, du bist jetzt hier, wir haben die und die Küche, unser Schwerpunkt ist gerade das und das, und um wieder zu dieser Auswahl zu kommen.
Ach, da muss man aufpassen, weil das wieder belehrend ist. Die meisten wissen ja, wo sie sich aufhalten. Also kein Mensch oder die wenigsten betreten ja heute ein Restaurant, um es nicht vorher gegoogelt zu haben. Okay, und ich glaube, das ist ganz schnell wieder dieses Belehrende. Und jetzt geht es wirklich um ganz, ganz simple Basics, um menschliche Qualitäten. Und das ist eigentlich mehr ein Minimieren. Jemanden richtig anzulachen, ihm richtig in die Augen zu gucken, Situationskomik zu begreifen und vor allem mutig sein in der Kommunikation. Also die meisten kriegen ja sofort einen auf den Deckel vom Chefrestaurant oder vom Restaurantleiter oder vom Chef, wenn sie ein bisschen mutig sind oder wenn sie einmal mutig waren und der Gast sich dann beschwert. Dann werden sie sofort zurückgepfiffen. Manchmal greift man halt auch daneben in einem Witz. Na und?
Und ja, es, ist halt, es gibt ja auch so Unternehmen, wir haben es gibt ja auch so etwas lockere Konzepte, trotz so Luxushotel, und dann gibt es da innen drin ein Food, ein F&B-Konzept, was ein bisschen lockerer ist, wo alle Sneakers anhaben und wo grundsätzlich alle geduzt werden. Habe ich kein Problem, ich duze auch alle, relativ, ist mir wurscht, aber wenn natürlich Frau Müller, die 73 ist, neben mir sitzt, dann würde ich die nicht duzen.
Und das, ja, da muss ich gleich einhaken. Du solltest dir Frau Müller angucken und nicht gucken, wie viele Falten hat die im Gesicht, sondern da muss man einfach spüren, wie ist die drauf.
Ich meine jetzt vom Setting, ganz genau. Wenn so eine klassische Dame da sitzt, eine richtige Dame da sitzt, die auch nach außen ausstrahlt, dass sie eine richtige Dame ist, so, die würde ich nicht anduzen. So
nie ganz leben, genau, ne? Da brauchst du den Instinkt einfach. Genau. Aber ich glaube, dass die, wenn dann ehrliches, charmantes Du kommt, die Welt weiter ist, als man so denkt. Dann, aber natürlich, es gibt auch Menschen, die strahlen das mit allen 18 Antennen aus, kommen nicht so nah, duz mich nicht. Und voll. Ja, und da braucht man schon Instinkt, das ist klar.
Okay. Wo geht die Reise hin? Ich meine, du machst ja auch so Future Trends und solche Sachen. Wo geht es mit uns hier hin?
Einfach gutes Essen. Ja, einfach gutes Essen. Gar nicht mal. Also es gibt das eine, ist dieses wirklich dieses Vertraute, also diese neue deutsche Küche und ähnlichen, dieses einfache, schlichte, gute Küche. Auf der anderen Trend, den ich auch sehe, ist dieses, wir alle neigen ja zum Optimieren, und ich sehe auch die traditionell chinesische Küche. Also traditionelle chinesische Medizin hat momentan ein bisschen Einfluss in diesen Bowl-Konzepten, in Wellness-Hotel-Konzepten. Also dieses Doctor Food, der Level über Superfood ist Doctor Food. Mhm. Da sehe ich ganz viel. Also jemand, der nachhaltige Mode kauft, der Superfoods isst, der in den Biomarkt geht, der erwartet auch einen Biomarkt und eine regionale Leistung im Produkt, aber eins drüber ist dann Doctor's Food. Und das sehe ich ganz stark bei Hotels und Wellnessbereichen. Okay. Und ansonsten sind diese kleinen, charmanten Konzepte. Ich glaube gar nicht, dass es momentan so um Essen geht. Da gibt es so viele gute Sachen. Und ob es jetzt ein fancy Taco ist, ein gutes Steak oder ein Sandwich, das ist eigentlich egal. Ich sehe eher die Langeweile im Interieur. Also ich bin dieses Jahr bei 4 Eröffnungen in Düsseldorf gewesen und die hatten alle 4 die identischen Möbel im Laden.
Ja. War aber nicht eine Gruppe, oder?
Nee, völlig unterschiedliche Unternehmen. Und die haben die identischen Möbel im Laden gehabt, wirklich. Dann
entweder selber Ausstatter oder
Nein, das sind einfach so, weil die Menschen immer verwechseln, was ist gerade in Mode und was ist ein wirklicher Trend. Und Mode verbreitet sich über Instagram und Facebook und über Zeitschriften viel, viel, viel schneller als früher. Und ich sehe heute was in Bangkok und 4 Wochen später hast du es in New York und in Rosenheim. Und du kannst es ja über Möbelhersteller und ähnliches, naja, und klar, über Online-Shops, das kannst du ja überall kaufen. Und da vermisse ich momentan viel, viel mehr die Originalität. Also ich kann diesen türkisfarbenen Samtsessel einfach nicht mehr sehen. Und wenn ich noch einmal eine Glühbirne, eine Vintage-Glühbirne an der Decke sehe, drehe ich auch durch. Oder was mich überall, wahnsinnig macht, das sind diese Metro-Kacheln. Da diese rechteckigen Kacheln, die aussehen wie aus der Metrostation, die es in Schwarz und Rot gerne mal überall gibt. Oder diese großen Blumentapeten. Ich drehe durch. Überhaupt dieses ganze Vintage-Thema, das ist sowas von durch. Also wer heute noch so einen Retro-Stuhl irgendwo reinstellt, der hat es einfach nicht kapiert. Und ob der jetzt auf Samt ist und eine weiße Marmortischplatte dabei ist, das ist echt vorbei. Über Food machen sich die Leute so viel Gedanken und dann nehmen sie irgendwie einen Architekten, der nur schöne Bilder produziert und sich einfach auch da überlegt, warum sollen die Leute in meinen Laden kommen, wenn der so aussieht wie 400 andere auch.
Das heißt, wir kommen wieder zum Thema ID, also Service-ID, Küchen-ID und dann auch Interieur-ID.
Ja.
Ich meine, spielt das ineinander ein?
Ja, ja, natürlich. Also da gibt es zwei Trends. Das eine ist einfach, dass du wirklich eine eigene ID findest. Dass du sagst, mein, einer, der es wirklich gut gemacht hat, ist Hans im Glück mit diesen Birken. Also das ist eine ID, die war ist
ja
einfach
auch ein Rechtsstreit deswegen, ne?
Weil ihn einer plump kopiert hat.
Genau.
Dann und aber das ist ganz klar, das ist unverwechselbar und man macht sich über Food-ID Gedanken oder über Weinkarten und beim Interieur stellst du einfach nur ein paar schöne Möbel rein. Das andere ist aber auch, dass wenn die meisten dann auch so übereinrichten. Also das heißt, dass da Überliebe reinkommt und dass da so viel Zeug drin ist und so viel originelle Bilder, dass du weder das Essen noch die Menschen siehst. Und gute Läden haben teilweise auch einfach eine wunderbare Schlichtheit und dann sollten eigentlich nur die Menschen und das Essen im Laden leuchten. Aber wenn du die Menschen vor lauter Deko nicht mehr siehst, weil die Tapeten so aufregend sind und die Lampen so ein furchtbares Licht machen und so irre Bilder an der Wand sind, dann brauchst du dich nicht wundern.
Also ein Mensch. Was sagst du zum Thema Wiedererkennung von Mitarbeitern durch Kleidung, durch Dinge? Also ich habe schon ganz viele Konzepte gesehen von ganz klassischen Restaurants. Die meisten haben heute Sneaker an, so wie die auch, ich die auch immer trage. Finde ich übrigens großartig, weil ich mich nicht umziehen muss, wenn ich ins Restaurant gehe, weil ich mich damit einfach gleichsetze. Ja. Spielt das eine Rolle?
Ja, das spielt eine Riesenrolle, ist aber auch mit die schwierigste, finde ich. Und ich bin schon dreimal aus Diskussionen ausgestiegen und nach 1,5 Jahren hatten wir immer noch kein neues Outfit.
Okay, ist
ja.
Das so ein heißes Thema?
Es ist ein heißes Thema, weil es viel mit Eitelkeit zu tun hat. Jeder möchte gut aussehen und der Mitarbeiter, der am lautesten schreit, möchte sich natürlich durchsetzen. Und das sind irre Themen. Ich will meine Beine nicht zeigen oder mir steht so eine Bluse nicht, darin sehe ich dick aus. Und das sind Männer und Frauen. Das ist dieselbe Eitelkeit, die man da anspricht. Dann muss das ganze Zeug noch jeden Abend gewaschen werden, dann muss das pflegeleicht sein. Das sind wirklich große Investitionen. Interessanterweise sparen da Unternehmer sehr, sehr gerne und dann geben sie den Mitarbeitern etwas vor. Schwarze Hose, wow, weißes Hemd, nee, Jeanshemd, dann sind wir ein bisschen cool. Sneakers finde ich einfach muss ein Gesetz sein, weil man damit einfach am besten laufen kann oder einen guten Lederschuh, dann kauft den guten Lederschuh, dann können sie das auch machen. Und aber da einfach auch mal wirklich zu investieren. Also ich erschrecke manchmal, dass in der Lobby von einem Hotel, da stehen Sessel rum, da weiß ich, oder Stühle, da weiß ich, dass dieses kleine Glastischchen, was eh keiner benutzt, kostet 1200 Euro und ein Mitarbeiter hat eine Schürze an, die hat 30 Euro gekostet, bestickt aus dem China-Laden, aus irgendeiner Fabrik. Und da verstehe ich dann auch teilweise die Wertschätzung nicht. Da wird dann am falschen Ende gespart.
Also ich habe das jetzt ein paar Mal gehabt, auch in großen Corporates oder so, dass so Mitarbeiter, die haben natürlich ein Design, die haben eine Klamotte und dann sind da welche bei, die achten vielleicht sehr stark auf ihre Sachen, aber einfach man sieht, dass die benutzt werden, dass sie jeden Tag getragen werden. Dann hat er einen Anzug an, kommt aus dem Bankett und das ist halt da auch immer, wo gewullert wird, wo schmutzig ist, wo auch hands-on ist und der muss diese Uniform genauso oft tragen, wie die, die eigentlich sich nie schmutzig machen an der Rezeption, die natürlich völlig unterschiedlich in der Abnutzung wirken. Und der läuft da rum und ich denke mir, Alter, zieh das um, du kannst so nicht rumlaufen. Und der sagt, ja, ich kann aber nicht anders, weil wir haben nur die eine Uniform. So, das ist so ein Unding, oder?
Ja, und dann ist Mode auch noch so ein sensibles Thema. Also Stoffe erzählen Qualität. weißt du, und dann hast du unglaublich tolle, hochwertige, qualitative Produkte auf dem Teller, aber der Mitarbeiter trägt einen Stoff, wo der Meter einen Hongkong-Dollar kostet. Mhm. Und das hat ja auch was mit Wertschätzung und Qualität zu tun. Und dann auch mit Schnitten. Also Schnitte verändern sich so, wie sich das Anrichten vom Teller sich verändert. Und der Hugo Boss Anzug, den der Chef jetzt toll findet vom Schnitt, das ist nicht das, was die jungen Mitarbeiter tragen wollen. Mhm. Und ja, also Zeitgeist an allen Ecken und Enden.
Zeitgeist überall. wo geht es im Thema Service hin? Also wir haben ein bisschen Menschlichkeit, weniger als mehr weglassen, Floskeln und Worthülsen weglassen. Noch was? Haben wir alles durch?
Mhm. Ich glaube, damit bist du schon gut. Konzentrier dich drauf, wer du bist, zeig deine Persönlichkeit, lass diesen Quatsch weg, den eh keiner hören will. Sag halt lieber weniger und wenn du was sagst, dann mit viel Charme und Humor, da kommst du schon gut durch.
Ich finde ein Hallo an alle Hörer, die das hier hören. Ich finde, ein ehrliches Hallo ist mega viel wert.
Ja, total.
Auch ein Dankeschön. Ein ehrliches Dankeschön, ein ehrliches Hallo ist der Öffner für alles.
Ja, das reicht teilweise auch. Meine, was muss der mehr kommunizieren?
Gar nicht.
Dann, gar nicht. Darum geht's. Der Rest ist
hallo,
doch
nonverbal. Hallo, schön, dass du da bist. Also wenn einer sagt, schön, dass du da bist, hallo, dann bin ich abgeholt. Ich bin auch ganz simpel. Also ich muss keine großen Lottobaum, tralala, sondern einfach... Ja. Schön, dass du da bist.
Ich glaube, wenn man Service-Mitarbeitern wirklich eine generelle Wertschätzung entgegenbringt, wenn man sie als Personen und Menschen mehr anerkennt und nicht als die Personen, die bestimmte Sätze sagen müssen, damit man angeblich mehr oder weniger verkauft, wenn man die Rolle einfach auch wieder neu definiert. Also du musst Persönlichkeiten einstellen und keine Verkäufer. Ich mag schon nicht, wenn man immer über Verkäufer und Service-Mitarbeiter spricht. Und dass so ein generelles Umdenken stattfindet. Ich habe da ein paar smarte Personen, die in ihrer Persönlichkeit wirklich toll sind oder sehr, sehr unterschiedlich sind und die arbeiten mit mir zusammen. Das ist eigentlich der bessere Ansatz, als über Verkäufer und Servicemitarbeiter zu sprechen.
Ich glaube, wir Gäste, also wir haben auch Gäste, die hier zuhören, großartig, die können auch viel ändern. Also wenn ich in ein Restaurant komme, was ein hochwertiges Restaurant ist und wir essen da und ich bin mit der Family da, dann signalisiere ich sofort, dass sie den Fokus auf alle anderen legen sollen, nur nicht auf mich, weil ich alles kenne und ich brauche einfach nur einen entspannten Service.
Ja, genau.
Und damit lassen die sofort die Schultern fallen und machen Witze und damit bin ich quasi auf einem Level, sage ich mal so. Ne? Ja. Ich verlasse diese, das ist der Gast und ich muss dem jetzt einen super Service bringen. Das Level verlasse ich und setze mich eine Stufe runter und bin entspannt und sage, pass auf, kümmere dich erstmal um die anderen. Wichtig ist, dass die Weinflasche für mich persönlich erreichbar ist. Du musst mir nicht nachschicken, ich kann das selbst organisieren, bleib cool. Und mit diesem Satz sind die entspannt, kümmern sich aber trotzdem immer um mich, aber haben den Druck nicht. Können wir das lernen als Gast?
Ja, und auch als Gast glaube ich auch Wertschätzung nicht über Trinkgeld auszudrücken, sondern einfach auch mal über Worte. Ich finde überhaupt dieses ganze System mit Bezahlung, Stundenlohn ist halt echt nicht so, dass man im Jahr 2018 große Sprünge machen kann, 19. Dann dieses Trinkgeldsystem, wenn das ganze System ein bisschen anders wäre und Wertschätzung einfach mehr verbal funktionieren würde, dann würden sich Servicemitarbeiter und Gäste anders verhalten, nämlich sich aufeinander konzentrieren. Und ich weiß das auch. Ich meine, wenn du als Servicekraft arbeitest und du rechnest ja auch mit dem Trinkgeld und dann hast du ein paar Gäste, die dir viel geben, dann machst du da einfach eine größere Welle. Und das ist genauso verkehrt, wie den anderen zu ignorieren, dass einfach mehr dieses von Mensch zu Mensch und nicht, ist das jetzt einer, der mir viel Trinkgeld gibt oder wenig und wenn das dann nicht aufgeht, dann bist du tierisch enttäuscht. Und das ist so lustig, mir passiert das heute noch. Ich kellner echt seit über 20 Jahren nicht mehr. Aber manchmal läuft mir auf der Kö in Düsseldorf einer entgegen und ich weiß heute noch, ob der viel getippt hat oder wenig. Ehrlich? Ja, total. Jetzt habe ich da nicht mal einen besonderen Fokus drauf oder so. Aber wenn man lange im Service ist, dann hat man so einen Instinkt dafür und dann legt man die Leute so ein bisschen in so unterschiedlichen Schubladen. Und wenn wir den Druck nicht mehr hätten, weil vielleicht die Basis, die ganze Bezahlung anders funktionieren würde, dann könnte das vielleicht auch was anderes bewirken.
Könnte Gäste glücklich machen, die vielleicht nicht so offensichtlich oder die vielleicht sich was gönnen, aber halt nicht sagen können, ich gebe hier 50 Euro Tipp, weil geht nicht. denen auch einen Abend zu machen, der vielleicht noch viel unvergessener wird, weil die sich das vielleicht nicht so oft gönnen, wie der sich das jede Woche dreimal gönnt. Gibt es ja auch.
Ganz genau.
Na, mega. Ich glaube, wir haben alles.
Ja, super. Ich könnte noch stundenlang weiterreden.
Ich glaube, die wichtigen Dinge und deine Kernkompetenz haben wir rübergebracht. Also less is more, Dinge weglassen, echt sein und über das Thema Service-ID nachdenken. Wer Fragen hat, kann Andrea Gruder gerne kontaktieren, da bin ich raus. Ansonsten danke ich dir vielmals für deine Zeit und stay tuned, es geht hier demnächst wieder weiter.
Ja, super, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Danke dir.